Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Guy Ciuffredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Folge 63 haben wir bereits. Wir nehmen auf am Mittwoch, dem 17. September um 21 Uhr abends. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Partnern Wenger, Bieri und der Standortförderung des Kantons Bern. Guy, was sind heute die Themen?
Ja, in den News gehen wir selbstverständlich als allererstes auf den Exit von La Quera an Checkpoint ein. Dann diskutieren wir die Schweizer Nationalbank als große US-Tech-Investorin. Und als letzte News gehen wir auf die Finanzprognosen von OpenAI ein. Die wurden gerade kürzlich abgedatet. Im Schwerpunktthema machen wir dann einen Deep Dive ins Thema, wie KI die Art und Weise, wie Startups gegründet und aufgebaut werden, verändert. Und dann haben wir als Hörerfrage von Sergio, was macht ein Venture Building Studio eigentlich auf dem Programm? Und zum Schluss gehen wir kurz auf die vier wichtigsten Transaktionen der letzten beiden Wochen ein.
Sehr gut, wir starten mit den News. Wir haben diese Woche eine spannende Übernahme im Schweizer Ökosystem. Das Zürcher Startup La Quera AI wird vom israelischen Cybersecurity-Giganten Checkpoint übernommen. Der Deal soll rund 300 Millionen US-Dollar schwer sein. La Quera ist auf KI-Sicherheit spezialisiert, insbesondere für sogenannte Agentic AI, also Systeme, die selbstständig Entscheidungen treffen oder Aufgaben ausführen. Die Firma hat Technologien entwickelt, die mehr als 98% der Angriffe erkennen, in unter 50 Millisekunden reagieren und über 100 Sprachen unterstützen, kann ich hier lesen. Dazu kommt ein riesiges adversales Red-Teaming-Netzwerk namens Gandalf mit über 80 Millionen Angriffsmustern. Checkpoint plant La Quera in ein globales Center of Excellence for AI Security einzubinden, haben sie uns gesagt, mit Zürich als zentralem R&D-Standort. Der Abschluss der Übernahme ist noch für dieses Jahr geplant. Guy, welche neue Angriffsflächen entstehen eigentlich, wenn KI-Agenten immer selbstständiger Entscheidungen treffen? Und warum ist das ein ganz anderes Spielfeld als klassische IT-Sicherheit?
Ja, das große Thema hier ist, dass wir es nicht mehr nur mit klassischen Schwachstellen wie offenen Ports oder Malware zu tun haben. Bei Agentic AI, da geht es ja darum, dass KI-Systeme ja ganz eigenständig Daten verarbeiten, dann externe Tools ansteuern und sogar zum Teil Entscheidungen treffen und umsetzen. Da entstehen natürlich ganz neue Angriffsflächen wie eben Prompt Injection oder das Manipulieren von Trainingsdaten. Und weil die Modelle adaptiv lernen, sind Angriffe natürlich oft extrem subtil und die werden immer subtiler und schwerer zu erkennen als in der traditionellen IT-Security. Kurz gesagt, wir schützen nicht mehr nur die Infrastruktur, sondern das Verhalten einer lernenden Maschine.
Mhm, ja, spannend ist, dass Zürich wird jetzt ein globales R&D-Hub für KI-Security bei Checkpoint. Welche Bedeutung hat das für die Schweizer Deep-Tech-Szene? Zieht das Talente an oder saugt es sie sogar auf?
Ja, es ist natürlich zweischneidig, wie immer in solchen Fragen, die du da stellst. Einerseits ist es natürlich ein Riesensignal, ein globaler Player, ein weiterer globaler Player, muss man hier sagen, baut sein AI-Security-Kompetenzzentrum in der Schweiz, in Zürich auf. Und das zieht natürlich weitere Talente an und stärkt den Standort en gros, also insgesamt. Andererseits ist es natürlich auch so, dass dadurch viele gut ausgebildete KI-Talente zu Konzernen gehen und vielleicht das Startup-Ökosystem dann ein bisschen geschwächt wird. Und natürlich ist auch die Frage, La Quera, die haben sich einen guten Brand aufgebaut in der Schweiz und international. Es könnte natürlich jetzt sein, dass dieser auch wieder verschwindet und ja quasi weniger Gründergeist sichtbar ist. Insgesamt muss man sagen, sicherlich positiv, 300 Millionen Exit, das ist eine tolle Sache. Das zeigt, dass Schweizer Deep-Tech-Startup-Ökosystem global relevant ist und die Startups darin. Und dass man einen Exit in dieser Größenordnung auch nach einigen wenigen Jahren nach der Gründung umsetzen kann in diesem Umfeld. Was man hier natürlich auch noch in der Tiefe diskutieren könnte, ist, war der Exit nicht viel zu früh? Ist ein Thema, das uns die nächsten 10 Jahre befassen wird. Und da werden noch Dutzende von großen Exits kommen. Und hätte es Lakera nicht auch geschafft als eigenständiger Player, ja, wie ein Wiss, 35 Milliarden Exit im Cyber-Security-Bereich oder so hinzukriegen. Aber das können wir dann in der Deal of the Month-Folge in der Tiefe besprechen. Da nehmen wir ja Lakera sicher auf.
Ja, genau. Also das ist sicherlich mal eine spannender Ausblick für unsere Deal-Folge. Wir werden Lakera in der Tiefe behandeln in der Deal-Folge im Rückblick vom September. Wir beginnen die Recherche, beziehungsweise haben die Recherche schon begonnen, versuchen auch Feedbacks einzuholen von den Gründern. Ja, das wird sicherlich interessant sein. Wir bleiben in der Schweiz, gehen aber diesmal an die ganz große Front. Die Financial Times hat berichtet, dass die Schweizerische Nationalbank, also eigentlich unsere, man kann sagen, konservative Zentralbank, mittlerweile zu einem der größten Tech-Investoren weltweit geworden ist. Die SNB hält laut US Filings Aktien im Wert von $167 Milliarden, verteilt auf mehr als 2000 Positionen. Also ich kann mir das, also ich muss das nochmal überprüfen. Ich finde diese Zahl mega hoch. Und allein $42 Milliarden stecken in 5 US-Tech-Giganten wie Apple, Microsoft, Amazon, Meta und Nvidia. Das macht die Nationalbank zu einem der wichtigsten Investoren im Silicon Valley, ohne dass sie je die Rolle eines klassischen Staatsfonds beanspruchen wollte. Ja, Hintergrund ist natürlich die Geldpolitik. Um den starken Franken abzuschwächen, verkauft die SNB laufend Franken und investiert die Devisenreserven in ausländische Anleihen und Aktien. Über die Jahre ist daraus ein Tech-Portfolio gewachsen, das fast einem Fünftel der Schweizer Wirtschaftsleistung entspricht. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, Kritiker warnen natürlich, die Abhängigkeit von US-Tech ist sehr hoch. Verluste wie 2022 und 2023 zeigen, wie schnell sich Wertschwankungen in den Büchern niederschlagen. Ja, Guy, was bedeutet es für ein Land, wenn die Nationalbank auf einmal einer der größten Tech-Investoren der Welt ist? Welche Chancen und Risiken siehst du?
Ja, ich meine, die SNB, die hat mit US-Tech sicherlich bisher eine der erfolgreichsten Anlageklassen in den letzten Dekaden im Portfolio, vielleicht sogar historisch eine der erfolgreichsten Anlageklassen. Und das stützt natürlich jetzt ihre Bilanz und gibt Spielraum in der Geldpolitik. Das hat natürlich auch Risiken, die sind auch offensichtlich, wie du gesagt hast. Wenn diese Titel sich stark korrigieren, trifft das direkt die Währungsreserven der Schweiz und damit auch die Stabilität unseres Finanzsystems. Zudem ist es etwas paradox, dass ja die Nationalbank wie eine Zentralbank investiert und eigentlich sollte sie neutral sein und Stabilität verkörpern und sie geht dann in die größten Gewinner und doch mit hoher Volatilität. Und das so massiv, dass eben nur einige wenige Titel gebackt werden mit über $40 Milliarden. Das ist schon noch krass. Mhm.
Ja, manche vergleichen die SNB inzwischen mit einem Staatsfonds wie in Singapur oder Norwegen. Ja, ist die SNB faktisch ein Schweizer Sovereign Wealth Fund? Ja, und ist das jetzt gut oder ist das sogar eben gefährlich?
Ja, ich meine, sie verhält sich ein wenig wie ein Staatsfonds, allein schon wegen der schieren Größe der globalen Allokation. Aber der entscheidende Unterschied ist, die SNB investiert nicht, um Rendite für uns Bürger zu erwirtschaften, sondern um Geldpolitik zu betreiben und den Franken zu schwächen. Ja, man kann sagen, den Franken zu schwächen klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn man über die Schweizerische Nationalbank spricht, aber Kaufkraft in den Ferien ist ja was Schönes. Der Euro ist günstig, der Dollar auch, aber für den Export ist das natürlich Gift und das, dem wir die Nationalbank entgegenwirken. Und ein Staatsfonds demgegenüber, der kann langfristig strategisch investieren. Die haben oft viel PE und VC-Investments drin oder Direktbeteiligungen an solchen Firmen. Und das macht die SNB nicht. Die muss flexibel bleiben. Und würde man das ändern und Teile aktiv managen oder auslagern, könnte die geldpolitische Schlagkraft effektiv leiden. Deshalb bleibt es ein Balanceakt und die Diskussion in der Schweiz, die wird sicher lauter werden, je größer die US-Tech-Abhängigkeit wird. Gerade in der aktuell sehr angespannten Lage zwischen der Schweiz und den USA mit Zöllen und auch mit den F-35, die da bestellt wurden, wo nicht ganz alles rund läuft.
Genau, gehen wir jetzt noch für die dritte News nach Übersee. Vor einigen Wochen haben wir schon berichtet, dass OpenAI seine Finanzprognosen für Investoren aktualisiert hat. Jetzt wissen wir mehr. Das Unternehmen plant zwischen 25 und 29 fast 115 Milliarden US-Dollar auszugeben. Das sind 80 Milliarden mehr als noch im ersten Quartal prognostiziert. Auf der einen Seite steigen die Kosten also dramatisch für Training, Inferenz, Rechenzentren und aber auch Gehälter. Auf der anderen Seite steigt aber auch die Kapitalaufnahme. Also OpenAI ist inzwischen bei einer Bewertung von rund 500 Milliarden US-Dollar angekommen und hat in den vergangenen 2 Jahren fast 38 Milliarden eingesammelt, vor allem von Microsoft, Thrive Capital und SoftBank. Ein großer Teil fließt in eine laufende 41 Milliarden Runde, die SoftBank mit 30 Milliarden anführt. Damit würde OpenAI insgesamt schon rund 60 Milliarden an Kapital eingesammelt haben. Ja, Guy, was sagst du zu diesen krassen Dimensionen? Wir reden hier von Summen, die weit über klassische VC-Finanzierungen hinausgehen. Ist das überhaupt noch Venture Capital oder bewegen wir uns in einem ganz neuen Finanzierungsuniversum mit Projektfinanzierungen, Fremdkapital und strategischen Deals?
Das ist wirklich eine andere Welt, ein anderes Universum, kann man schon fast sagen. Klassisches VC, das bewegt sich ja normalerweise in Runden von ein paar Millionen Franken oder Dollar oder vielleicht jetzt mal in die hunderte Millionen oder vielleicht ja, sogar in einige Milliarden. Das haben wir in den letzten Jahren oft gesehen. Aber das, was wir jetzt bei OpenAI sehen, das sind Finanzierungsvolumina, die wirklich eher an Infrastrukturprojekte erinnern. Ich meine, zum Vergleich, der Flughafen Berlin, der hat irgendwie unter 10 Milliarden gekostet. Aktuell wird in England das größte AKW gebaut, das sind 60 Milliarden, da sind wir immer noch weit, weit weg. Und Telekommunikationsnetze, ich meine, ein Satellitennetz um die ganze Schweiz, um die ganze Welt natürlich, Starlink, das hat irgendwie 10 bis 30 Milliarden gekostet für den ganzen Aufbau, wenn man da den Quellen, die ich im Netz gefunden habe, über diese privaten Investitionen glauben soll. Es ist also kein Wunder, dass man zunehmend über Privatfinanzierungen, FK, strategische Industriepartner nachdenkt, denn diese Summen, die sind ja selbst für die größten VC-Fonds viel zu groß. SoftBank mit 30 Milliarden allein in dieser Runde, das zeigt, dass wir hier schon in einer eigenen Liga sind. Und VC spielt noch eine Rolle, aber das Modell ist längst hybrid. Es mischt klassische Equity-Investoren mit Corporates wie Microsoft und jetzt sogar mit Kapitalstrukturen, die man eher aus der Großindustrie kennt.
Ja, absolut. OpenAI plant bis 2030 Umsätze von rund 200 Milliarden Dollar, getrieben vor allem von ChatGPT, aber gleichzeitig explodiert der Cashburn. Allein dieses Jahr beträgt dieser 8 Milliarden, nächstes Jahr schon 17 Milliarden. Jetzt denkst du, dieses Modell ist überhaupt nachhaltig oder sind wir in einer Phase, in der Investoren auf Wachstum um jeden Preis setzen, whatever it takes, und Profitabilität auf unbestimmte Zeit verschoben wird?
Ja, die haben eine sehr schöne Burnrate. Und das ist natürlich eine Riesenwette. Auf der einen Seite sieht man, dass die Umsätze extrem stark wachsen. Ich meine, man muss das auch wertschätzen. Letztes Jahr hat OpenAI knapp 4 Milliarden Umsatz gemacht. Dieses Jahr sind 13 prognostiziert und das soll jetzt rasant auch ansteigen. Und das ist schon extrem beeindruckend, gerade wenn man bedenkt, 2023 und 2022 waren die Umsätze noch extrem klein. Und auf der anderen Seite der Cashburn, den müssen Sie auf jeden Fall im Auge behalten. Das 17 Milliarden Cashburn, einfach zur Referenz, das ist mehr als die Bewertung von vielen Schweizer und deutschen indexierten Konzernen. Und das kann nur dann nachhaltig werden, wenn die Vision aufgeht und ChatGPT und verwandte Produkte tatsächlich so tief in die Wirtschaft und Gesellschaft integriert werden, dass wirklich 200 Milliarden Umsatz realistisch werden. Also das heißt, KI ist dann überall mit drin. Es gibt aber auch enorme Risiken für OpenAI. Ich meine, XAI, Meta, Google sind Firmen, die alle auch stark an dem Thema AGI, also allgemeine Intelligenz, arbeiten. Dann regulatorische Eingriffe kann es natürlich auch geben. Und dann vielleicht auch physische Limitierungen durch die Verfügbarkeit von Chips, Rechenzentren und nicht zuletzt auch Energie. Wenn dieser Plan aufgehen soll, dann muss die Welt mal noch ein paar AKWs im Schnellzugtempo aufbauen, um diese Zentren überhaupt mit Energie zu beliefern. Ich würde sagen, es ist wirklich ein Spiel auf Zeit. Investoren setzen aktuell darauf, dass OpenAI groß genug wird, um irgendwann profitabel zu werden, mit den 200 Milliarden Umsatz dann irgendwo, und effektiv als erstes Unternehmen richtige Superintelligenz entwickeln kann. Also Superintelligenz im Sinne, dass die KI dann wirklich intelligenter ist, als wir Menschen, und Zusammenhänge verstehen kann. Und dann kann die Wette natürlich schon aufgehen.
Ja, und auch der Exit-Path, ich meine, ein normaler Trade-Sale ist kaum möglich. Das heißt, entweder bleiben sie quasi Stiftung und die Betriebsage quasi privat und könnten dann massive Dividenden ausschütten. Aber das ist nicht unbedingt der US Way. Ich glaube, es ist relativ klar, dass die Firma früher oder später an die Börse gehen wird. Ja, das wird sicher einer der größten IPOs der Geschichte werden. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Was sie auch machen, das ist auch spannend, können wir auch stundenlang darüber reden. Sie gehen jetzt wirklich in andere Geschäftsmodelle vor. Sie wollen zum Beispiel im Bereich Headhunting jetzt Fuß fassen. Sie möchten ein ChatGPT für Kinder machen. Also gehen sie wirklich sehr, sehr breit. Und da stellt sich eben auch die Frage, ist es intelligent, jetzt in die Breite zu gehen, oder macht es nicht viel mehr Sinn, voll zu fokussieren auf ein Thema oder zwei Themen maximal? Aber dort erkenne ich schon jetzt ein Muster von uns gehört die Welt, wir wollen überall marktbeherrschend sein, und dort setze ich ein großes Question Mark, oder? Und deshalb bin ich sehr gespannt, wie das weitergehen wird.
Wenger und Wili, Ihre Partnerkanzlei für Startups. Ob Gründung, Finanzierungsrunde oder Exit, Startups stehen vor komplexen rechtlichen Herausforderungen. Wenger und Wieli begleitet Gründerinnen und Gründer in jeder Phase ihres Unternehmens mit maßgeschneiderter Beratung zu Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Steuerfragen und IP-Schutz. Wenger und Wieli, Ihre Rechtsberatung für Startups. Dieser Podcast wird unterstützt von der Standortförderung des Kantons Bern. Ob eine Firmengründung oder Ansiedlung im Kanton Bern, die Standortförderung des Kantons Bern unterstützt Unternehmen und Gründer mit Beratungs- und Förderangeboten und stärkt gezielt den Wirtschaftsstandort Bern.
Kommen wir zum Schwerpunktthema. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das wirklich an die Substanz geht. Wie verändert KI die Art und Weise, wie Startups gegründet und aufgebaut werden? Andrew Chen, einer der bekanntesten Investoren im Silicon Valley, hat kürzlich einen viel beachteten ein Essay geschrieben, in dem er argumentiert, dass KI nicht einfach nur ein neues Feature oder Tool ist, sondern dass sich die gesamte Bauweise von Startups verändern wird. Es geht also nicht nur darum, was wir bauen, sondern vor allem darum, wie wir es bauen. Von der Produktentwicklung über das Team-Setup bis hin zu Fragen, wie Nutzerbindung und Ethik sich entwickeln werden. Und genau das wollen wir heute diskutieren.
Ja, Andrew Chen schreibt, dass KI verändern wird, wie wir Startups bauen. Nicht nur das Produkt selbst, sondern die Prozesse, die Organisation, die Methodik. Was bedeutet das für dich konkret? Welche Teile eines Startups werden dadurch als erste auf den Kopf gestellt, Max?
Ja, für mich der spannendste Aspekt, dass eben viele Hürden, die früher viel Zeit und Ressourcen gekostet haben, durch KI dramatisch kleiner werden, nehmen wir die Produktentwicklung zum Beispiel. Früher brauchte man ein Entwicklerteam von 5 bis 10 Leuten, um einen funktionierenden Prototypen aufzusetzen. Heute kann ein Gründer mit ein paar guten Prompts und Low-Code-Tools in Wochen etwas bauen, was früher Monate gedauert hätte. Das verändert die Logik der ersten Phase komplett. Ideen können schnell getestet, pivotiert und wieder verworfen werden, aber gleichzeitig entstehen auch neue Risiken. Wenn alle diese Geschwindigkeit haben, wird die Differenzierung natürlich auch schwerer, und es besteht die Gefahr, dass Teams sich in KI-Spielereien verlieren, statt echten Kundennutzen zu schaffen. Deswegen glaube ich, die Kernkompetenz von Startups verschiebt sich weg von können wir etwas bauen hin zu bauen wir das Richtige und bringen wir es zum Kunden. Das ist eine fundamentale Verschiebung.
Ja, genau, das sehe ich auch so. Und Geschwindigkeit ist ja einer der Kernpunkte in Chens Artikel. KI macht alles schneller. Prototypen, Releases, Feedback Loops etc. etc. Aber Geschwindigkeit, ist das überhaupt noch der entscheidende Wettbewerbsvorteil, oder verliert die Geschwindigkeit an Bedeutung, wenn alle gleich schnell sind oder sie extrem schnell aufholen können?
Ja, ich bin schon skeptisch. Geschwindigkeit bleibt wichtig, aber sie ist nicht mehr der entscheidende Vorteil. Wenn jedes Startup in der Lage ist, innerhalb von Wochen ein neues Feature zu launchen, dann wird Geschwindigkeit zu Commodity. Die eigentliche Frage wird sein, wer schafft es, Vertrauen und Bindung aufzubauen? Wer versteht wirklich seine Nutzer und kann nachhaltige Geschäftsmodelle drumherum bauen? Ein Produkt, das nur schnell auf den Markt kommt, aber keinen klaren Mehrwert liefert, wird sofort wieder desinstalliert. Geschwindigkeit ist also wie ein Beschleuniger. Er bringt dich schnell irgendwo hin, aber ob du am richtigen Ziel ankommst, entscheidet immer noch Strategie, Marktverständnis und auch Execution. Also ich glaube, das ist einer der größten Fehlannahmen, die Gründer machen, zu glauben, dass KI Speed alleine schon reicht. Ja, das führt uns zu einem weiteren Punkt. Jen warnt vor sogenannten AI Wrappers, also Produkten, die im Kern nichts anderes sind als ein hübsches Interface über ein bestehendes Modell ohne echten Mehrwert. Ja, wie kann man jetzt unterscheiden zwischen einem Wrapper und einer wirklich innovativen KI-Lösung?
Ja, also ein Wrapper, das ist im Grunde genommen ja einfach ein dünner Layer, also ein dünner Software-Layer über eine API. Zum Beispiel ist es eine App, die nichts anderes macht, als einfach ChatGPT 4 oder 5 Antworten in einem schicken Interface anzuzeigen. Das kann kurzfristig einfach funktionieren. Die Eintrittsbarrieren von Konkurrenten, die sind aber minimal. Jeder kann so etwas einfach bauen und ja, wenn es Traction kriegt, dann wirst du sofort kopiert und je nachdem auch überholt. Echte Innovation dagegen, die entsteht, wenn ein Startup entweder ein eigenes Modell trainiert oder dann eben proprietäre Datenquellen einbringt oder die KI in einem Workflow verankert, wo es einen entscheidenden Unterschied macht. Ein Beispiel könnte sein, eine KI, die Ärzte bei der Krebsdiagnostik unterstützt, weil sie auf Millionen von einzigartigen medizinischen Bildern trainiert wurde. Vielleicht so etwas wie ScanVio Medical, das wir letzte Woche diskutiert haben. Das ist dann ja, etwas ganz anderes als einfach eine generische Chatbot-App, die auf anderen Daten und Modellen basiert. Ich würde da immer prüfen, gibt es proprietäre Daten? Gibt es Integrationen in Prozesse, die man nicht so leicht kopieren kann? Und wie wird dadurch ein effektives Problem gelöst? Das sind für mich drei der Hauptkriterien.
Lass uns noch kurz über Team sprechen. Wenn KI so viele Aufgaben übernimmt, wie verändern sich dann Startup-Teams? Welche Rollen werden wichtiger und welche verlieren an Bedeutung?
Also ich bin überzeugt, wir werden viel kleinere und schlankere Teams sehen. Ich meine, wir nutzen ja auch viel KI und haben nur ein kleines Team und machen sowas, wie wir früher mit 5-6 Leuten gemacht haben. Und wenn man früher 10 Entwickler gebraucht hat, ja, da braucht es vielleicht noch ein Camp-Team von 2 oder 3, die dann KI-gestützt arbeiten. Neue Rollen entstehen, Prompt Engineers oder KI-Produktmanager, die verstehen müssen, wie man Modelle sinnvoll einsetzt. Und gleichzeitig können klassische Rollen wie Junior Coder oder ja, viele Juniors insgesamt sehr stark unter Druck geraten, weil ja, ganz einfache Aufgaben durch KI automatisiert werden. Für Gründer bedeutet das, beim Hiring wird es weniger um Masse gehen und mehr um ja, die sogenannte T-Shape-Skills. Leute, die ein tiefes Fachwissen haben, aber auch KI-Kompetenz mitbringen. Und ganz wichtig ist auch, die Führung wird sich enorm verändern. Wenn du kleine Teams mit extrem viel Hebel führst, dann brauchst du auch eine ganz andere Kultur. Du bist viel experimenteller, musst aber auch viel disziplinierter im Umgang mit Daten und Feedback sein. Ja, ein weiterer Aspekt sind natürlich die Nutzerbindungen dieses Tools. Jen schreibt, dass KI-Produkte oft hohen Churn haben, weil sie anfangs einen Wow-Effekt haben, aber keinen langfristigen Klebeeffekt. Wie wichtig wird Customer Retention im KI-Zeitalter?
Ja, ich habe schon eingangs erwähnt, ich glaube, es ist der entscheidende Faktor. Also die Gefahr ist riesig, dass Nutzer eine AI-App ein paar Mal ausprobieren, beeindruckt sind, aber dann merken, das löst mein Problem wirklich nicht nachhaltig, dann gehen sie halt wieder. Deswegen muss man Retention von Anfang an mitdenken und hier kann eben KI ironischerweise auch helfen, indem man Produkte hyperpersonalisiert, Feedback sofort integriert, AB-Tests in Echtzeit fährt. Aber die Gründer müssen sich klar machen, Retention ist kein Zufallsprodukt. Man braucht eine Strategie, wie man Menschen immer wieder zurückholt, sonst bist du nur eine von 1000 KI-Apps, die einmal kurz viral gehen und dann wieder verschwinden.
Ja, dann haben wir noch die Ethikfrage. Bias, Transparenz, Datenschutz. Ja, das sind nicht nur einfach abstrakte Risiken in diesem Thema, sondern es sind echte Fallstricke. Was sind aus deiner Sicht die größten Gefahren dabei?
Ja, die größte Gefahr ist sicherlich, dass Startups diese Themen ignorieren, weil sie so früh noch keinen Druck von Regulatoren spüren. Aber das rächt sich eventuell dann später, wenn du mit KI arbeitest und deine Modelle biased sind, etwa weil Trainingsdaten unausgewogen sind, dann kannst du ganze Nutzergruppen ausschließen oder eben auch schädigen. Beim Thema Datenschutz oder wer sensible Daten in eine Blackbox-AI einspeist, ohne das sauber zu regeln, hat schnell ein massives Problem. Deswegen mein Appell an die Gründerinnen und Gründer, kümmert euch von Anfang an um Ethik, Bias-Monitoring und Datenschutz. Es ist viel leichter, das in die DNA einzubauen, als später ein kaputtes Modell zu reparieren. Ja, wenn Andrew Chen also recht hat, wie sehen Startups in 5 bis 10 Jahren aus? Das ist für mich die Kardinalfrage.
Ich meine, die radikalsten Veränderungen, die werden wir in Branchen sehen, wo es riesige Datenmengen und ineffiziente Prozesse gibt. Also Healthcare, Bildung, Finanzen. Da kann KI wirklich enormen Wert schaffen. Aber ich bin auch überzeugt, dass einiges aktuell massiv gehypt ist und überschätzt wird. Es ist noch lange nicht jede Branche ready oder KI-ready. Und viele Probleme, die lassen sich auch nicht so einfach mit Machine Learning lösen, auch wenn es vielleicht initiale Resultate für einen Use Case gut funktionieren. Ich finde, spannend ist, die Startup-Landschaft, die wird auf jeden Fall bunter sein. Sie wird viel schneller und experimenteller, aber auch, ja, extrem gnadenlos im Aussortieren von Modellen, die keinen echten Nutzen bringen.
Ja, es wird auch für uns VCs natürlich schwieriger, oder? Ich glaube, die Spreu trennt sich vom Weizen, aber das zu erkennen, weil es so viele Modelle gibt, das wird sicherlich ein zusätzlicher Challenge sein für uns. Kommen wir zu unserer heutigen Hörfrage. Die kommt von Sergio aus Wiel. Danke dir, Sergio. Er fragt, was macht ein Venture Building Studio eigentlich? Und ja, das ist sicherlich eine super Frage, gerade auch mit Blick auf die aktuellsten News.
Ja, absolut. Venture Studios oder auch Venture Building Studios, das sind im Grunde Organisationen, die systematisch Startups entwickeln. Das heißt, sie haben nicht nur Geld wie ein klassischer VC in dem Sinne, sondern sie bringen eigene Ideen mit, validieren diese im Team, stellen dann das Gründerteam zusammen und liefern auch die Infrastruktur und Services, damit das Projekt angeschoben wird und auf den Markt gehen kann. Also man kann eigentlich sagen, das Studio ist jeweils Mitgründer, Investor und Company Builder in einem Startup.
Ja, ein aktuelles Beispiel ist das Food Founder Studio, das gerade 1,2 Millionen Franken aufgenommen hat. Sie wollen damit Foodtech-Startups aufbauen, die aus Forschungsideen entstehen. Das erste Projekt ist eine pflanzenbasierte Lebensmittelkonstruktion, also konkret die Reduktion des typischen Beigeschmacks von Hülsenfrüchten. Also ein ganz konkretes technisches Problem, das Sie in ein skalierbares Geschäftsmodell überführen möchten.
Ja, und ich habe mich auch mal mit dem Gründer von vom Food Founders Studio unterhalten. Und ja, es sind zwei Jungs, die kommen aus der Branche und die gehen effektiv an die Unis und schauen da, was hat's für Patente und bauen darum eine Story und dann wollen sie den Case aufbauen. Jetzt haben sie da scheinbar Investoren gewonnen. Ich gratuliere. Wir hatten ja bei der Swiss Startup Factory auch unser eigenes Studio. Und da haben wir auch einige Erfahrungen gesammelt. Zum Beispiel war das Shelter. Vielleicht mögt ihr euch alle noch erinnern. Covid-Zeit, in allen Büros wurden Telefonboxen installiert. Das ist auch heute etwas extrem Cooles, finde ich, im Büro, so im Open Office zu telefonieren, finde ich, ja, gerade wenn es um vertrauliche Informationen geht, nicht wirklich super gut, und da geht man gerne mal in eine Telefonbox. Und Im Studio haben wir damals die Marktanalyse gemacht, dann haben wir ein Design entwickelt, erste Prototypen gebaut und dann ja ein Team zusammengesetzt. Und das Ganze wäre für Einzelgründer ein riesiger Aufwand gewesen und im Studio ging das ja effektiv viel schneller und strukturierter.
Ja, ich denke, die Beispiele zeigen schon, wie unterschiedlich auch die Use Cases sein können. Food Founders Studio macht Food Tech. Wir bei der Swiss Startup Factory haben mit Shelter ein physisches Produkt entwickelt. Der gemeinsame Nenner, das Studio bringt Kapital, Know-how, Netzwerk und eine gewisse Professionalität in den Gründungsprozess, sodass Ideen schneller aus der Startphase kommen.
Ja, was sind denn die größten Vorteile für Gründerinnen und Gründer, die aus einem Studio starten im Vergleich zum klassischen VC oder von Inkubatoren? Was meinst du da?
Ja, das ist eine gute Frage. Der größte Vorteil ist sicher, dass man nicht bei Null anfangen muss. Im Studio hat man sofort Zugang zu Ressourcen, also Design, Entwicklung, Marketing, Finanzierung. Und als Gründerin oder Gründer kannst du dich voll auf das Produkt und den Markt konzentrieren, statt dich mit den ganzen Basics aufzuhalten. Gerade bei Shelter war das entscheidend. Wir konnten vom ersten Tag an mit einem sauberen Setup loslegen.
Ja, es gibt natürlich auch einen Trade-off, den müssen wir hier auch natürlich kritisch diskutieren. Im Studio, da haben Gründer oft viel weniger Equity, also sie geben viel mehr Equity am Anfang ab, da das Studio Mitgründer ist, oft sogar Mehrheitsmitgründer am Anfang, weil sie ja viel Kapital investiert haben. Ich muss aber auch sagen, die Erfolgswahrscheinlichkeit steigt dadurch aber auch massiv, wenn das Thema und das Team richtig aufgebaut ist. Und für viele ist es attraktiver, eben so zu starten, als mit 100% Ownership eine Idee aufzubauen und ein erhöhtes Risiko zum Scheitern zu haben.
Ja, ich sage immer, lieber 10% an etwas haben, was sehr erfolgreich ist, als 100% an etwas, was gar nicht erfolgreich ist. Mhm. Deshalb kann sich das durchaus lohnen. Also Sergio, long story short, ein Venture Building Studio ist eine Gründungsfabrik im besten Sinne. Es bündelt Kapital, Infrastruktur und Know-how, um Startups systematisch aufzubauen. Das Food Founder Studio zeigt, dass gerade im Foodtech-Bereich, dass man eben schnell und effizient eine Idee in ein Produkt verwandeln kann. Der Vorteil, Geschwindigkeit und Professionalität. Der Nachteil, mehr Equity-Abgabe. Aber die Chancen, wirklich etwas auf die Straße zu bringen, die steigen natürlich deutlich, wenn man in ein Venture-Studio geht.
Vielleicht noch eine Zusatzbemerkung würde ich jetzt hier noch geben, bevor wir da in die Deals gehen. Ich habe kürzlich gerade einen Bericht gelesen, der auch Thematik Venture-Studio dort ins Detail gegangen ist, wie sie sich dann in den späteren Runden finanzieren können. Früher war bei VC so, als ein Venture-Studio, da finanzieren wir nicht. Das war extrem schwierig vor einigen Jahren als Venture-Studio-Startup sich dann durch einen VC zu finanzieren. Wir haben mehr Family Offices dann mitgemacht. Und heute ja, ist es voll im Trend. Jährlich werden immer mehr Startups aus Venture-Studios finanziert. Sehr wahrscheinlich hat es gute Mechanismen gegeben, wie man die Founders incentiviert, eben dass die dann wirklich all-in sind, nicht das Not-Invented-Here-Problem haben. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das ist on the race.
Ja, genau. Also ich glaube, was wir hier oft sehen, sind virtuelle Aktienpläne, dass man sagt, ich meine, end of the day geht es ja vor allem darum, dass man den Waterfall beim Exit abbilden kann. Wir haben das immer schon sehr oft diskutiert, oder? Und es ist eigentlich ganz einfach. Man schafft eine virtuelle Aktienklasse, die dann im ersten Rang zum Geld kommt. Das heißt, die Founder müssen gar nicht zwingend Common Shares, also Stammaktien haben. Es ist eigentlich auch okay, dass sie entsprechend eben virtuelle Aktien haben oder Partizipationsscheine, die eben im ersten oder zweiten Rang dann ausbezahlt werden, dann sind sie schon happy. Man muss natürlich dann noch klären, wie man abstimmen kann bei der GV, also wenn es dann zu GV-relevanten Themen kommt. Das ist ja meistens kein Problem, weil die wichtigsten Entscheidungen im VR getroffen werden und die Founder kann man dann entsprechend mit dem Kopfstimmrecht im VR berücksichtigen. Und deshalb glaube ich schon, dass es heute mit der ganzen Erfahrung der letzten 20 Jahre mit Venture Studios da, glaube ich, das Know-how vorhanden ist, um das entsprechend zu lösen. Kommen wir zu den Deals der Woche. In dieser Rubrik erwähnen wir kurz die Finanzierungsrunden und Exits, die seit dem Redaktionsschluss unserer vorletzten Folge in dem Fall, weil die letzte Folge war ja die Deal-Folge, heute ist es die vorletzte Folge, kommuniziert wurden. Letzte Woche hatten wir eben die Deals of the Month und deshalb gab es die Rubrik der Deals der Woche nicht und das nehmen wir heute auf und holen es nach.
Ja, in den letzten beiden Wochen, da wurden knapp 65 Millionen in 14 Finanzierungsrunden investiert und 5 Exits wurden verkündet. Zudem wurden einige Grants und Loans vergeben. Zusammen war das ja, knapp 1 Million Schweizer Franken.
Gut, schauen wir mit Cutis aus Zürich eine Erfolgsmeldung im Bereich Biotech. Cutis hat die zweite Tranche seiner Series C erfolgreich abgeschlossen und dabei 31 Millionen aufgenommen. Damit steigt das gesamte Finanzierungsvolumen auf über 125 Millionen.
Ja, und hier jetzt mal eine Firma, die nennt man Cutis. Ist ja quasi im Fokus steht bei Ihnen De Novo Skin. Sie sind aktuell an der Phase 3 Studie mit einem personalisierten bioengineerten Hauttransplantat für schwer brandverletzte, lese ich hier ab, und Patienten mit rekonstruktiven Eingriffen. Erste Daten aus dieser klinischen Studie werden Ende 2026 erwartet.
Ja, ich bin dir sehr dankbar, dass du mein Englisch federal korrigierst. Ja, neben der Studie investiert Cutis auch in die Industrialisierung der weltweit ersten automatisierten Produktionsplattform für personalisierte Hauttherapien in Partnerschaft mit Teka.
Zu den Investoren gehört das Family Office von Gianmaria Giuliani, dann eine US-Familie über Shiloh Advisors, und dann weitere Family Offices und das Investor Collective von Swisspreneur. Neu dabei sind auch verschiedene niederländische Investoren, deren Namen wir jetzt hier wirklich nicht versuchen auszusprechen. Und Cutis hat mit ihnen nun eine Vereinbarung zum Aufbau des ersten internationalen Produktionszentrums getroffen.
Jetzt hast du auch Cutis gesagt, by the way. Aber ja, parallel bietet Cutis den Marktschatz von Viticell vor, einem CE-zertifizierten Medizingerät zur Hautrepigmentierung bei Vitiligo.
Damit entwickelt sich Cutis zu einem der spannendsten Player in Europa, wenn es um regenerative Hauttherapien geht, mit gleich 2 Produkten, die weltweit Standards verändern könnten.
Ja, dann haben wir einen frischen Wind im App-Market. Das Schweizer US-Startup Bloom hat in einer Pre-Seed-Runde 3,4 Millionen Dollar aufgenommen, angeführt von Moonfire mit Beteiligung von Y Combinator und dem Pioneer Funds.
Ah, immer schön Y Combinator. Bloom hat eine No-Code-Plattform entwickelt, die in weniger als 2 Minuten komplette mobile Apps erstellt, inklusive Frontend, Backend und Deployment. Anders als viele Wettbewerber liefert Bloom echte Produktionsreife statt halbfertige Prototypen.
Ja, hinter der Technologie, ich habe mir das angeschaut, steckt eine eigene Orchestrierungsschicht, die Design, Code und Infrastruktur automatisch zusammensetzen soll. So entstehen Apps, die sofort nutzbar sind, ohne monatelange Entwicklungszyklen oder App-Store-Hürden.
Ja, vielleicht noch ein kurzes Wort zu den Investoren. Neben den VCs sind Gründer von Hugging Face, WhatsApp, OpenAI und Google an Bord. Bloom hat die Runde scheinbar ohne Pitch-Deck abgeschlossen, also einfach alles mit Live-Demos im Y-Combinator-Demo-Day.
Mit dem Kapital baut Bloom sein Team in Zürich aus und skaliert die Distribution.
Ja, positionieren sich als möglicher Game-Changer in einem riesigen Markt für App-Entwicklung, aber es ist natürlich noch Early Days von der Geschichte.
Aus Bern kommt ein spannender Deal im SaaS-Bereich. Wir sind stolz, das Startup Hyped hat seine Seed-Finanzierungsrunde über 1,65 Millionen Franken erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Kapital will das Team seine Produktentwicklung beschleunigen und gezielt die Expansion in der gesamten Dachregion vorantreiben.
Ja, Hyped wurde im 2022 von Tobi Wegmüller, Pascal Solberger und Roger Ellenberger gegründet und setzt auf ein Thema, das eigentlich uralt ist, aber bisher schwer skalierbar war, im Internet zumindest. Word-of-Mouth-Marketing. Mit der Plattform können Unternehmen ihre zufriedenen Kundinnen und Kunden systematisch aktivieren, um authentische Empfehlungen, Bewertungen und Echtzeit-Feedback zu generieren. So wird Mund-zu-Mund-Propaganda, die bislang oft auf Glück oder Zufall beruhte, zu einem skalierbaren Marketingkanal.
Geführt wurde die Runde von der deutschen Investmentgesellschaft VC VanPace. Dazu kommen internationale Investoren wie der US Venture Capitalist 630 Ventures, die portugiesischen Core Angels, der Schweizer Business Angel Club SICTIC, Gateway Ventures Österreich sowie der deutsche Fonds NCA.
Besonders stark wächst Hype aktuell im Banking, bei Versicherungen und im FMCG, also Fast Moving Consumer Goods. Auf der Kundenseite stehen bereits Schwergewichte wie UBS, Raiffeisen, Nestle, Sanitas, PostFinance und ImmoScout. Mit dem neuen Kapital soll die Basis jetzt international aufgebaut werden. Ein spannender Schritt für ein Berner Startup, das das klassische Word-of-Mouth-Marketing neu denkt und skaliert.
Gehen wir zum Schluss noch in die Early Stage, und zwar aus Lausanne. Das EPFL-Spin-off Lemna Bio hat von VentureKick 150.000 Franken erhalten. Mit dem Kapital will das Startup seine KI-Plattform für die Wirkstoffforschung weiterentwickeln.
Ja, Lemna setzt auf Physics-Driven AI, die molekulare Interaktionen präziser und erklärbarer macht. Ziel ist es, bessere Krankheitstargets zu identifizieren und sicherere, wirksamere Therapien zu designen. Ein Ansatz, der die hohe Ausfallquote in klinischen Studien deutlich senken könnte.
Ja, mit Unterstützung von VentureKick will Lemna Bio jetzt erste Pilotprojekte mit Pharmapartnern starten und sich im boomenden Markt für KI in Drug Discovery, der bis 2030 auf immerhin 20 Milliarden Dollar wachsen soll, fest positionieren. So, das wäre es gewesen mit Burnrate. Ich bin froh, dass es fertig ist. Ich habe nämlich eine Spinne neben mir und die bewegt sich seit einer Stunde überhaupt nicht. Und ich habe eine Spinnenphobie und deshalb bin ich wirklich froh, dass wir es geschafft haben ohne Bewegung. Ich schiele immer wieder rüber, aber sie bewegt sich tatsächlich nicht. Ja, wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert doch unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.
Und wenn ihr einen guten Spinnenfänger kennt, schickt Max die Adresse.
Ja, das wäre super. Macht's gut. Ciao, ciao.